Ich habe gehört, dass auch Gummerdinger hier sind. Wie freue ich mich als Auswärtiger. Ich war heute mal bei euch in einem schönen Ledergeschäft und habe auch den Besitzer herzlich eingeladen. Und er hat gnädig und freundlich genickt. Aber ich konnte schon an seinem Gesicht sehen, nee, ich komme nicht. Ich habe gehört, hier in Gummerdingen sind sehr viele Leute, die Christen sind, die sich nicht nur so nennen, sondern auch wirklich gläubig sind. Kommt doch hier vorne hin, hier ist noch viel Platz. Schön, dass ihr von weiter her gekommen seid. Und ich denke, es ist gerade wichtig in unserer Zeit, dass wir wieder lernen, was Christsein bedeutet. Der Pastor Lehmann aus dem Osten hat es geschildert, dass die Zeit sehr schwierig werden wird für Christen hier in Deutschland. Dass diese Entwicklung, so wie sie weitergeht, dass es bald schon ein Abenteuer sein kann, dass man überhaupt noch bewusst Christ ist nach der Bibel. Wir sind so Multikulti geworden, wir sind so vielseitig geworden und wir haben so viele Meinungen in unserer Gesellschaft, dass wir gar nicht mehr wissen, ja, was ist denn nun wirklich richtig? Und heute Abend möchte ich einmal versuchen, dazu Stellung zu nehmen, Glauben und Denken. Wer denkt, muss glauben. Nun, Denken ist eigentlich vom Wort her zu erklären gar nicht so schwierig. Das tun wir mit unserem Verstand. Wir denken, dass 3 mal 3 9 ist, weil wir es so in der Schule gelernt haben. Oder ist das Ergebnis anders? Matthias, ne? Immer noch? Na gut, dann hat sich da nichts geändert. Aber denken tun wir auch zum Beispiel, ja, wie wird der morgige Tag verlaufen? Wir denken darüber nach, wie wir bis zu unserer Pension durchstehen und wie wir unseren Beruf behalten. Wir machen uns Gedanken darüber. Aber was ist mit dem Glauben? Eben kam so ein bisschen diese Erklärung mit Glauben. Ich möchte zunächst mal einfach das Wort vom germanischen Stamm her erklären, wo das herkommt. Das Wort kommt aus dem Germanischen, da hieß es einmal Globen. Ganz einfach Globen. So war das im 2., 3., 4. Jahrhundert. Aus dem Wort Globen wurde das Wort Geloben. Und aus dem Wort Geloben wurde dann der Stamm Glaube. Glauben als Tätigkeitswort. Und wenn ich etwas gelobe, ich war bei der Bundeswehr und ich habe keinen Eid abgelegt als Christ, ich habe aber ein Gelöbnis gegeben, das war eine Verbindlichkeitserklärung, dem deutschen Staat zu dienen. Und so ist auch Glauben, dieses Tätigkeitswort Glauben, eine Verbindlichkeitserklärung, ja, an wen eigentlich? Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich habe mich ihm angelobt. Das heißt, ich habe ihm verbindlich erklärt, ich will dir nachfolgen und verbindlich sollst du der Herr in meinem Leben sein. Nun ist es eigenartig, das menschliche Denken ist so ganz anders geworden in unserer Zeit und wie ist da noch biblischer Glaube überhaupt möglich? Das ist doch eigentlich ein direkter Widerspruch. Denken und Glauben. Ist das eine Frage der Bildung? Ob ich das Abitur gemacht habe, ob ich vielleicht nur die Hauptschule besucht habe, wobei ich das nur ganz bewusst auch in Anführungsstriche setze. Ist es eine Frage der Intelligenz, Denken und Glauben, als Intelligenter, wer Verstand hat, ja, der gibt den Glauben ab an der Garderobe. Nein, das heißt umgedreht, nicht? Wer Glauben hat, der muss den Verstand abgeben. Ist es eine Frage der Veranlagung des Menschen, oder ist es eine Frage des graduierten Studiums? Je weiter wir studieren, da dividieren wir dann, da teilen wir das Denken und das Glauben voneinander und sagen, das passt nicht mehr zusammen. Oder ist es eine Frage der hochwissenschaftlichen Beweisführung? Ich komme deshalb so darauf, was mich persönlich als Christ immer wieder ärgert innerlich oder was mich innerlich angreift, ist das, dass wir eigentlich in unseren Tagen, wenn es um dieses Thema geht, Schöpfung und Evolution oder Denken und Glauben, dass es immer nur zu Fachkompetenzen kommt. Da gibt es christliche Wissenschaftler, die wirklich auch gläubig sind, die ganz überzeugte Christen sind. Und da gibt es dann die Wissenschaftler, die nicht glauben, dass es Gott gibt. Und sie kommen immer nur mit Argumenten und Gegenargumenten. Und mich als Normalsterblichen, der ich also jetzt nicht solch ein Wissenschaftler bin, ich kann mit diesen Thesen, die da aufgestellt werden, nichts anfangen. Und ich habe mir gesagt, die Bibel muss doch eigentlich etwas anderes zum Denken und zum Glauben sagen. Jesus sagt einmal, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es unmündigen Kindern geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Ich habe diesen Vers zum ersten Mal wirklich verstanden, als in solch einer Zeltveranstaltung abends, nachdem ich zur Entscheidung aufgerufen hatte, zum Glauben an Jesus Christus, dort in der Reihe ein Vater saß mit seiner 6-jährigen Tochter. Und der Vater wollte aufstehen und mit dem Kind aus dem Zelt rausgehen und auf einmal fängt das Kind an zu weinen. Und ich denke, was ist denn nun los? Der Vater verstand das Kind nicht und unter Schluchzen sagte das Kind dann dem Vater, ich möchte mich bekehren. Ich hatte so gedacht, naja, also so ein kleines Kind, so ein 6-jähriges Kind, da bin ich nicht der richtige Gesprächspartner für, das versteht es nicht. Wir unterschätzen da die Wirkung des Heiligen Geistes, der die Menschen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gerecht. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es unmündigen, ja kindlichen Menschen geoffenbart. So war es wohlgefällig vor dir. Und der Herr Jesus sagt in dem gleichen Zusammenhang, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Das Ganze steht ja in Matthäus 11, Vers 25 bis 30. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier liegt ein Schlüssel drin zum Glauben und ein Schlüssel auch gegen Evolution. Zunächst einmal sagt der Herr Jesus, wenn ihr überhaupt weiterkommen wollt, dann kommt doch mal her zu mir und fragt mich doch mal. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ihr quält euch mit euren Gedanken, mit euren Ideologien. Warum kommt ihr nicht zu mir, dem Schöpfer, der ich über alles Bescheid weiß? Ich werde euch, auch was eure Gedanken, euren Verstand angeht, ich werde euch beruhigen, ich werde euch zeigen, wo es längst geht. Aber er fordert auch auf, dass man ihm nachfolgen soll, dass er nämlich der Herr ist und dass man nur bei ihm Ruhe finden kann für unsere Seelen, weil sein Joch, das heißt, ja, die Verbindung zu ihm leicht ist und auch die Last, die er für uns hat, ist leicht. Wir denken oft, dass wir als Christen so schwer dran sind, da dürfen wir nichts mehr. Wir kommen dann mit der Frage, darf ich noch ein Bier trinken, darf ich einen Schnaps trinken, darf ich Fußball spielen? Wisst ihr, diese Fragen haben mich auch bewegt. Und ich habe mir gedacht, weißt du, Gott, das ist wie so ein Expander. Gott, gehst du noch mit, wenn ich das tue? Diese Fragestellung ist schon von vornherein falsch. Ich versuche Gott auf meine Denkweise hineinzuzwingen. Ich bin nicht bereit, einmal darüber nachzudenken, wie Gott über mich denkt und was er von mir will. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht so entscheidend, wie der Mensch über Gott denkt, sondern entscheidend ist, wie der Gott über den Menschen denkt. Das ist genau die Umkehrung und da sollten wir einmal nachfragen. Das Denken des modernen Menschen ist zunächst einmal, dass es in der Wissenschaft unmöglich ist, dass es einen Gott gibt. Die Wissenschaft geht davon aus, dass es einen Schöpfergott nicht gibt. Man versucht, das Universum zu erforschen unter der Voraussetzung, dass man sagt, es ist keine Intelligenz da, es gibt keinen Gott. Und so versucht man, das All, die Erde, die Botanik, die Physik, die Chemie zu erforschen. Das Universum entstand irgendwie aus einer Ursuppe durch Materie, Energie, Raum und Zeit. Wir brauchen uns diese Begriffe gar nicht zu merken. Ihr werdet in der Schule sowieso noch damit konfrontiert. Wenn ihr Jüngeren so im 7., 8. Schuljahr da reinkommt und das dann hört, was euch da erzählt wird. In den Schulbüchern, ich habe das einmal abfotografiert, wird Folgendes geschildert. Dort wird uns gesagt, so wie die Welt heute ist, war sie nicht immer. Alles, was wir sehen und beobachten können, ist es langsam geworden. Kein Stern, kein Gebirge, kein Meer, keine Pflanzenart, keine Tierart und selbst nicht der Mensch war von Anfang an so, wie wir sie heute vorfinden. Vor etwa 70 Millionen Jahren entstanden die ersten Säugeformen und auch die ersten affenähnlichen Lebewesen. Sie waren Baumbewohner und lebten unter anderem von Früchten. Aus dem Zweig entwickelten sich die heutigen Affen und Menschen. Und dann wird das anhand einer Zeituhr so aufgeschildert, wie das Ganze entstanden ist. Das ist zum Beispiel das Schulbuch in Rheinland-Pfalz. Dort wird es so gelehrt. Vor 70 Millionen Jahren entstanden die ersten, ja, affenähnlichen Lebewesen und dann auch daraus entstand
die heutigen Affen und die Menschen. So wird es weitergeben. Und das wird als Tatsache zunächst einmal festgeschrieben, so wird es gelehrt. Und ich hatte einen Freund, der war Religionslehrer und gleichzeitig auch Biologielehrer. Und ich fragte ihn, wie kannst du das in Einklang bringen als Christ, dass du in der Biologie das lehrst, dass der Mensch vor 70 Millionen Jahren entstanden ist, und in der Religion, da predigst du die Schöpfung. Und er sagt, als Lehrer bin ich verpflichtet, das zu lehren, was mir das Kultusministerium vorgibt. Ich kann gar nicht anders. Ich kann nur in der Religionsstunde dann darauf hinweisen, dass eben die Naturwissenschaft, die Biologie nicht richtig ist. Für mich war es schlimm, und das ist gar nicht so lustig. Irgendwie sind wir Menschen eigentlich stolz darauf, auf unsere Abstammung. Aber können wir Menschen stolz auf unsere Abstammung sein, wenn mein Großvater ein Affe gewesen ist? Das verkaufen ganz intelligente Menschen uns. Früher war es so, wenn man zum Beispiel mit einem Adligen zu tun hatte und er hatte den Titel, ich bin ein Fons, sowieso, da war man stolz darauf, auf diese Abstammung. Aber bei dieser Abstammung möchte ich lieber meinen Namen verbergen. Das ist nur meine ganz persönliche Meinung dazu und hat zunächst nichts mit den Aussagen der Wissenschaftler zu tun. Evolution, das heißt, das ist diese Entwicklungslehre, was wird heute unseren Kindern mitgegeben in der ganzen modernen Bundesrepublik. Und die Gesetze der Thermodynamik, das muss ich einmal erklären, das ist sehr wichtig, weil zum Beispiel diese Sätze sich teilweise in der Bibel wiederfinden. Es gibt drei thermodynamische Hauptsätze, ich werde jetzt nicht wissenschaftlich, ich bin auch keiner, aber die kann man sich merken. Keine Masse, keine Materie oder Energie entsteht heute neu oder geht verloren. Das heißt, ein Wassertropfen, der abregnet, wird irgendwann wieder als Dunst aufsteigen und wieder als Wassertropfen können. Wir können Materie verändern. Wir können Eisen zu Rost verwandeln. Aber nach der Evolution haben wir bisher heute nicht geschafft, aus Eisen Gold zu machen. Hier ist etwas, das ist der erste Hauptsatz, der in der Physik gelehrt wird. Es gibt also keine Masse und keine Energie auf der Welt, die neu entsteht oder die verloren geht. Das heißt, es findet sich alles irgendwie wieder in unserer Welt und in unserer Umgebung. Der zweite Hauptsatz, das ist ein ganz interessanter Hauptsatz, ein Lehrsatz. Jedes System, das sich selbst überlassen bleibt, gelangt zu immer niedrigeren Formen oder der Ordnung. Wir waren heute Mittag zum Mittagessen eingeladen und ich habe mir dann hinterher noch euren schönen Garten angesehen. Und du arbeitest ja so gerne im Garten. Was würde passieren, wenn du den mal so 6 Wochen sich selbst überlässt? Der würde total geordnet werden durch Selbstorganisation. Da wird kein Unkraut mehr wachsen, gar nichts mehr. Nein, umgedreht, der würde verwildern. Hier, das System, das sich selbst überlassen bleibt, gelangt zu immer niedrigeren Formen der Ordnung. Durch das Fehlen von Arbeitsenergie erreicht es schließlich den Zustand völliger Unordnung. Römer 8, Vers 20, da wird übrigens dieser zweite thermodynamische Hauptsatz in der Bibel genannt. Dort heißt es, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Römer 8, Vers 20. Ein Stück Eisen, das ich hier hinlege, das sich selbst überlassen bleibt, rostet. Ich warte bis heute noch drauf auf das Stück Eisen, dass da Gold draus geworden ist. Aber dann kommen die Wissenschaftler und sagen, da musste erst ein paar Millionen Jahre für alt werden. Aber der zweite thermodynamische Hauptsatz der Physik steht in der Bibel und ist von einem Menschen niedergeschrieben worden, der von Physik eigentlich keine Ahnung hatte. Es war ein Theologe, es war Paulus, der das geschrieben hat. Materie, die sich selbst überlassen bleibt, ist vergänglich, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das Hubble-Teleskop Anfang 1990 sollte die Endlichkeit des Universums aufzeigen, die Begrenzung des Weltalls. Dazu muss man wissen, dass die NASA, die dieses entwickelt hat, durchweg von Wissenschaftlern besetzt ist, die nicht an Gott glauben. Man hat mit diesem Hubble-Teleskop das Universum erforscht und damit Millionen von neuen Milchstraßen entdeckt und neue Sternensysteme. Und man hat also die Endlichkeit nicht gefunden, sondern die Unendlichkeit und die Verwirrung der Wissenschaftler wurde immer größer. Vor einem Jahr hat man eine Milchstraße entdeckt, die 20 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. 20 Milliarden Lichtjahre, das sind Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. um die Entfernung eines Lichtjahres mit dem Verkehrsflugzeug zurückzulegen, würde der Mensch 1 Million Jahre unterwegs sein. Mit der Geschwindigkeit eines Überschallflugzeugs, was an die Schallgrenze geht, würde der Mensch 1 Million Jahre unterwegs sein. Wobei die Lichtjahre hier Entfernungsmaße sind. Das muss man einmal berücksichtigen. Hier geht es nicht um Schnelligkeit, die 300.000 Kilometer in der Sekunde. Interessant ist dazu dieser Artikel, der einmal in der Hör zu war, von Dr. Helmut Refschläger. Er antwortet auf Fragen, wie groß ist das Universum? Und er hat diese These aufgestellt. Ich habe sie so etwas unterstrichen. 1990 das Hubble-Teleskop. Inzwischen hat man ja dieses Hubble-Teleskop noch weiter verbessert. Und man hat weitere Sternensysteme entdeckt. Und man kommt nicht an die Endlichkeit des Universums heran, sondern man stellt fest, das Universum ist unendlich. Ein weiterer Artikel, wie funktioniert die Kohlenstoffuhr? Was ist die Kohlenstoffuhr? Wie alt ist die Erde? Diese Frage wird immer wieder gestellt. Ist sie 4,5 Milliarden Jahre alt? So war es mal lange Zeit, die Idee und der Gedanken der Wissenschaftler ohne Gott. Inzwischen, nachdem man den Mars so etwas erkundigt hat, kommt man dazu, dass die Erde mindestens 14 Milliarden Jahre alt ist. Und diese Altersbestimmung nimmt man vor mit einer Kohlenstoffuhr. Das ist eine C14-Methode, die aber laut Wissenschaft nur 40.000 Jahre rückwärts misst. Wirklich genau eigentlich nur 6.000 Jahre zurück. Diese Kohlenstoffuhr, wie funktioniert sie? Es gibt ein Verhältnis von Kohlenstoff, einmal von dem normalen Kohlenstoff in der normalen, in der organischen Chemie. Da ist ein Verhältnis in jedem Körper, in deinem Körper, in ihrem Körper, bei jedem Tier, ein Verhältnis zwischen Kohlenstoff und radioaktivem Kohlenstoff. Und dieses Verhältnis ist immer gleich. Und anhand dieses Verhältnisses kann man zum Beispiel bei Versteinerungen nachmessen, wie alt diese Versteinerungen sind. Und man kommt dann auf Jahrmillionen Jahre, die man rechnet, obwohl die Uhr nur 40.000 Jahre zurück messen kann. Das erstaunt mich. Wie kann ich von 70 Millionen Jahren ausgehen, dass da das erste Leben entstand, wenn ich 70 Millionen Jahre gar nicht zurück messen kann? Aber das wird uns einfach als Tatsache verkauft. Sie funktioniert nur dann. Und jetzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn das Verhältnis C14, C12, C14 ist, glaube ich, der Kohlenstoff, C12 der radioaktive Kohlenstoff, wenn der in der Atmosphäre zu allen Seiten so war, wie er heute ist. Da bewegt mich allerdings die Frage, wie war denn eigentlich das Verhältnis zwischen dem Kohlenstoff und dem radioaktiven Kohlenstoff vor der Sintflut? Da wurden Menschen ja zum Beispiel über 900 Jahre alt. Da muss dieses Verhältnis anders gewesen sein. Denn heute ist ja unser Alterungsprozess unter diesen Begleitumständen, unter denen wir heute leben, ja so, dass wir 70, 80 Jahre alt werden, wenn es hochkommt, vielleicht auch mal 90 Jahre. Und da bewegt mich auch die Frage, dauern Versteinerungen wirklich Millionen von Jahren? Ich weiß, dass ich versuche, euch einmal etwas wissenschaftlich zu sagen, obwohl ich von Wissenschaft keine Ahnung habe. Aber ich habe euch einige Bilder dazu zu zeigen, die euch das vielleicht ein bisschen deutlich machen. Zum Beispiel, hier ist ein versteinerter Fisch, der nicht einmal mehr Zeit hatte, seine Beute zu verschlingen. Mal sehen, ob das geht mit dem Laser. Wo bist du? Da ist er. Seht ihr hier, das ist der versteinerte Fisch. Hier ist das Maul, was er aufhat. Und hier ist der zweite Fisch, den er noch im Maul hat. Wir sehen hier, dass das Fleisch versteinert ist von beiden Fischen. Nun wissen wir ja aber, dass Fleisch innerhalb kürzester Zeit verwest. Wenn die Versteinerung Jahrmillionen Jahre gedauert hat, wie kann dann dieser Körper dieser beiden Fische versteinert sein? Es hätten eigentlich höchstens die Gräten übrig bleiben können, aber keine Fische. Hier wird deutlich, dass Versteinerungen in kürzester Zeit stattfinden. Der Seeigel hier ist lebendig im Kalkschlamm begraben. Er starb keines natürlichen Todes, da er seine Stacheln noch nicht einmal verloren hat. Die verliert er zuallererst, wenn bei ihm die Todessymptome sichtbar werden. Also er ist lebendig, versteinert. Diese Ammoniten, das sind ausgestorbene Weichtiere, das heißt, die sind so wie Würmer oder wie Schnecken, wurden von der starken Strömung des Sintflutwassers gegen ein Stück Holz gespült. Eine Ablagerung, wie sie unter katastrophalen Umständen stattfindet. Also in kürzester Zeit, nicht in Jahrmillionen. Wie schnell die Landmassen abgelagert wurden, ist aus diesem Fund zu erkennen, wo fossile Bäume aufrecht stehen, manchmal 10 bis 20 Meter verschiedene Erdschichten durchschneiden, wo man sagt, das sind unterschiedliche Jahrmillionen. Das ist nur dann möglich, wenn sich die Schichten schnell nacheinander gesetzt haben, ehe der Baum Gelegenheit hatte, zu verrotten. Dieses Bild zeigt den Kilauea-Vulkan auf Hawaii. Auf Hawaii entstanden 1801 Felsen, die wurden mit der C14 und C12-Methode, mit dieser Radiodatierungsmethode, auf ein Alter von 160 Millionen Jahren geschätzt bzw. gemessen. In Wirklichkeit entstanden diese Felsen praktisch vor 200 Jahren. Das Alter der Erde, Beispiel der Neuzeit. Vor einigen Jahren gab es einen Vulkanausbruch in Amerika, und zwar der Vulkan Mount St. Helens. Versteinerungen in wenigen Stunden, maximal in 2 Tagen. Die heiße Lava, sie strömte aus dem Vulkan heraus und sie vernichtete Häuser, Menschen, Tiere. Und in kürzer Zeit fanden hier Versteinerungen statt. Die Mondlandung 1969. Jedes Jahr fallen 14 Millionen Tonnen Meteoritenstaub aus dem Weltall auf die Erde. Wenn unsere Erde ein Alter von 4,5 Milliarden Jahren hätte, müsste hier auf der ganzen Erde eine Staubschicht in Höhe von 55 Metern sein. Nun ist natürlich die Erde in Bewegung, die Menschen am Bauunternehmen, sie verschieben Erdmassen, also könnte das Zeug verschütt gegangen sein. Aber gerade die Mondlandung machte Folgendes deutlich. Als die amerikanischen Astronauten zum ersten Mal auf dem Mond landeten, fanden sie eine Staubschicht von Meteoritenstaub von maximal 25 Zentimeter vor. Das Alter des Mondes wäre demnach maximal 10.000 Jahre. Das Denken der Menschen. Jahrtausende glaubten die Menschen der Bibel. Erst im 19. Jahrhundert kam das Alternativdenken der Evolution zu uns. Durch einen Menschen, der das gar nicht so zunächst mal gewollt hatte. Wo liegen die Grenzen des Denkens der Menschen? Dinge, die unseren Verstand übersteigen? Können wir Ewigkeit erklären? Können wir Grenzenlosigkeit erklären? Wer kann mir erklären, was die menschliche Seele ist oder der Geist des Menschen? Wer kann mir seine Intelligenz erklären? Wie gehen wir damit um? Wie benutzen wir sie? Wir stellen unbewiesene Behauptungen auf und machen diese zu unserer Religion und Glauben. Nun muss ich euch Folgendes dazu sagen. Wenn man einen Mathematiker und einen Physiker kennenlernt, der Mathematiker sagt, ich stelle eine Theorie auf. Er sagt, 3 mal 3 ist 9. Diese Theorie stimmt aber nur dann, wenn sie auch bewiesen wird. Das haben wir in der Schule so gelernt. Wir mussten dann beweisen, dass 3 mal 3 9 ist. In der Physik ist das genau andersrum. Da kann ich eine Hypothese aufstellen, da kann ich einen Leitsatz aufstellen, der total unbewiesen ist. Ich kann sagen, der Mond ist blau. Bis das widerlegt ist, nicht widerlegt ist, hat dieser Leitsatz Gültigkeit. Und so lebt die Physik von sehr vielen Hypothesen. Und von daher stellen die Menschen auch, was die Evolution angeht, unbewiesene Behauptungen auf und machen sie praktisch zu einer Hypothese und sagen, das ist so. Und von daher kommt auch die Selbstverständlichkeit in unseren Schulbüchern. Die Tatsache der weltweiten Sintflut. Die Bibel ist die einzige verbindliche Information über 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Nachweislich. Ein Bruder hat es mal mit einem Excel-Sheet ausgerechnet. Er hat alle Geschlechtsregister der Bibel im Alten Testament durchgerechnet. Und er kam, seit von Adam die Rede ist, als er aus dem Paradies oder Garten Eden heraus ist, kommt er auf die Zeit 6000 Jahre. Diese 6000 Jahre sind vollendet worden im Jahr 1994 bis zum Jahr 2004. Also das war die Spanne, die er so ermittelt hat. Die Sintflut ist die Endstation für diese Radiomessungsmethode, die C14-Methode. Weil vor der Sintflut andere Begleitumstände waren, funktioniert das Verhältnis C12-C14, wie wir das heute haben, nicht. Es waren ganz andere Verhältnisse. Die Erde hat sich auf auf einen Winkel von 23,5 Grad geneigt. Dadurch kam es zu einer Klimaveränderung von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, was es vorher nicht gegeben hat. Vor der Sintflut hat es nie geregnet. Es war auf der ganzen Erde eine gleichbleibende Temperatur. Deshalb war es auch gar nicht so schwer, dass Noah die Tiere in die Arche kriegte. Hat mir übrigens mal so ein Wissenschaftler die Frage gestellt, ein 12-jähriger Junge, wie hat Noah eigentlich die Tiere in der Arche gekriegt? Nun, wenn wir Tiere heute beobachten, dann stellen wir fest, dass Tiere einen Instinkt haben, der oft dem menschlichen Verstand weit überlegen ist, wenn es um Gefahren geht. Tiere merken instinktiv, wenn eine Gefahr droht und suchen einen Platz der Sicherheit auf, da wo der intelligente Mensch sagt, was ist mit denen los? Sie ahnen, wenn ein Vulkanausbruch folgt oder ein Tornado da ist, dann suchen sie Sicherheit. Der Noah, der hat Schwierigkeiten gehabt, die Tiere alle abzuhalten. Die wollten alle in die Arche, weil das der einzige Platz war. So einfach ist die Lösung bei Noah gewesen. Kein Mensch kann konkrete Aussagen über das Klima vor der Sintflut machen. Ach ja, unsere lieben Dinosaurier. Nun, die Dinosaurier waren auf der einen Seite Säugetiere und sie waren auf der anderen Seite auch Meerestiere, die auch im Wasser leben konnten. Es hat also Saurier-Variationen gegeben, die auch im Meerwasser sehr lange aushalten konnten. Und es ist nachweislich, dass es nach der Sintflut noch Saurier gegeben hat, noch ein paar Jahrhunderte. Und der Feind der Saurier, dass sie ausgestorben sind, ist der Mensch, der sie vernichtet hat. Weltweite Berichte in fast allen Völkern gibt es von der Sintflut. Heute entstehen fast keine Versteinerungen mehr, es sei denn bei einer solchen Katastrophe eines Vulkanausbruchs wie bei den Mount St. Helens in Amerika. Die weltweiten Salzseen und Meere sind Überbleibsel der Sintflut. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie der Titicacasee ein Salzsee sein kann in 2800 Meter Höhe? Wie ist das Salzwasser dort oben hingekommen? Oder der Tüsche Lü in der Türkei ist ähnlich wie das Tote Meer, fast 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Weltweite Tierfriedhöfe und Sedimentsgestein, das sind also Versteinerungen in den Anden des Himalaya und in den Alpen. Man muss sich das vorstellen. Oben in 6.000 bis 8.000 Meter Höhe gibt es Tierfriedhöfe von versteinerten Tieren und Lebewesen. Hier wird uns die Arche Noah in einem äthiopischen Skript gezeigt, das ausgestellt ist im Britischen Museum. So war die Vorstellung der Arche der damaligen Menschen. Ein Teil der babylonischen Sintflutgeschichte im Gilgamesch-Epos. Man hat diese Steine gefunden, teilweise noch in Keilschrift geschrieben, wobei mein Name damit nichts zu tun hat. Der Gilgamesch-Epos sagt, Gilgamesch, ich werde dir ein Geheimnis offenbaren. Brich dein Haus ab, baue ein Schiff, versuche dein Leben zu retten. Der Gilgamesch hat übrigens in Babylonien gelebt. Bringe Samen von allem lebendigen Wesen auf dein Schiff, sprach Utnapishtim. Am fünften Tage brachte ich die ersten Balken. Die Grundfläche war ein Iku, 3600 Quadratmeter. 120 Ellen war die Höhe der Wände, 120 Ellen war jede Seite des Dachs. 6 Decks übereinander brachte ich an. Ich sorgte für Ruderriemen und legte Vorräte an. Das stand auf dieser versteinerten, auf dieser Steinplatte, die ich eben gezeigt habe. Leute, das war ein Würfel. Da wird jeder seekrank drin in dem Schiff. Da wird's einem schlecht. Länge, Breite und mal Höhe gleich 1. Hier wird es einmal noch gezeigt, wie man das so im Mittelalter gesehen hat. Die Arche Noah, ein Schiff mit über 40.000 Bruttoregistertonnen Wasserverdrängung. 40.000, das war ein Ozeanriese. Gott sagte zu Noah, baue dir einen Kasten, eine Arche. Und Gott gab die Maße vor. Und ich bin einmal in der Fortkonstruktion, da gab es einen Schiffskonstrukteur, der von einer Bremer Werft dort hingekommen ist, und ich habe ihm mal diese Maße vorgegeben. Ich sage, wenn man ein Schiff bauen würde, was 140 Meter lang ist, was 22 Meter breit ist und 13 Meter hoch ist, wäre das seetüchtig, und er sagt, das sind die idealen Baumaße für einen Ozeanriesen, der würde damit jeglicher Flutkatastrophe statthalten. Hier ist es einmal gezeigt, wie die Arche möglicherweise ausgesehen hat. Die Tatsache der weltweiten Sintflut. Psalm 104 schildert uns das. Die Urflut bedeckte die Erde wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreiten sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Die Erde hat vorher keine hohen Gebirge gehabt, wie sie sie heute haben. Zum Beispiel hat ein Bruder mal aus der Schweiz mal nachgewiesen, dass die Alpen kein Teil der Schöpfung Gottes sind, sondern dass sie durch die Sintflut entstanden sind. Und er hat das anhand der Falten der Steine nachgewiesen, dass sie sich in Falten gelegt haben bei der Sintflut. Die Urflut bedeckte die Erde wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Und da erst erhoben sich die Berge, senkten sich die Täler an den Ort. Der Himalaya ist 8800 Meter hoch. Die tiefste Meeresstelle ist im Pazifik bei Ozeanien, fast 12 Kilometer tief. Wie viel Wasser hätte da hingemusst, um das alles zu überfluten? Wenn heute der Wasserdampfgürtel abregnen würde über diese Erde, die wir heute noch haben, und wenn die Erde eine Billardkugel wäre, das heißt total plan, dann wäre unsere ganze Oberfläche mit 2 Zentimeter Wasser übersät. Da würde man nicht von einer Sintflut sprechen. Aber hier sagt uns die Bibel, dass die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels sich öffneten und alles Wasser, der Wasserdampfgürtel, der vor der Sintflut da war, der wahrscheinlich für dieses wunderbare Klima gesorgt hat, der UV-Schutz war und der Ozonschutz, dass die Menschen über 900 Jahre alt werden konnten. Das ist heute nicht mehr möglich, das gibt es nicht mehr. Unsere heutige Erde ist so entstanden, so verändert durch die Sintflut. Biblischer Glaube übersteigt absolut den menschlichen Verstand. Das bedeutet, dass ich mit meinem Glauben etwas zugeben muss, dass ich irgendwo an meine Grenzen stoße, mit meiner Denkweise. Dass ich vielleicht bis zum Tellerrand gucken kann, aber leider nicht darüber hinaus, obwohl ich das gerne möchte. Wir nennen das dann oft, ja, mein Horizont ist so und so. Der biblische Glaube ist eine Dimension. Und ich sagte, Dimension ist ein biblisches Wort, steht auf der ersten Seite der Bibel, heißt nichts anderes als Ausdehnung. Ist eine biblische Dimension oder eine göttliche Dimension, die Gott uns Menschen zur Verfügung stellt, um das, was wir mit unserem menschlichen Verstand nicht verstehen, durch Glauben zu erfassen. Ein ganz wichtiger Punkt, Gott lässt uns teilhaben an seinen Dimensionen. Gott lässt uns teilhaben an seinem Wesen. Gott lässt uns teilhaben an seinem Universum. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, dass in der Bibel schon vor 2600 Jahren über Astronauten gesprochen wurde, dass es darum ging, dass Sputniks ins Weltall gingen. Das steht in Amos 4, Vers 8, glaube ich, steht es. Obadja 4 auf jeden Fall. Amos 8, Vers 4, umgedreht. In meiner Bibel steht das auf beiden Seiten gleichzeitig. Das heißt, auf der einen Seite ist es Amos 8, Vers 4 und auf der anderen Seite direkt Obadja. Da sagt Gott, und wenn du dein Nest bautest wie ein Adler und wenn du es zwischen die Sterne setztest, so werde ich dich von dort herabstoßen, spricht der Herr, dein Gott. Ich wurde daran erinnert, als damals dieses Challenger-Unglück war, diese Rakete, die ins Weltall geschossen wurde mit dem Raumschiff, wie sie einige Sekunden danach explodierte. Gott erlaubt es scheinbar den Menschen, dass sie ihr Nest im Weltall bauen können. Und dass vielleicht heute schon Menschen über Grundstücke auf dem Mond verhandeln. Aber einem armen Amos, einem Hirten, hatte das gesagt. Der Hirte hatte keine Ahnung von Astronomie und schon gar keine Ahnung von NASA und Weltraumforschung. Aber er bekam den Auftrag, das weiterzugeben. Selbst wenn du dort dein Nest hinbautest, werde ich dich von dort herabstürzen. Du kannst vor mir nicht fliehen. Das möchte Gott damit zum Ausdruck bringen. Wir sprachen darüber, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 1. Mose 1, Vers 1. Die Tatsache, dass die Erde der absolute Mittelpunkt des Universums ist, für die, die heute Abend zum ersten Mal hier sind. Im Anfang schuf Gott die Himmel. Es gibt viele Himmel nach der Bibel. Es gibt den Sternenhimmel, es gibt den Horizont, es gibt einfach den Himmel, das Firmament, das wir über uns sehen. Es gibt das Universum, das Weltall. Es gibt den Himmel, wo Gott thront. Vielleicht gibt es noch mehr Himmel, ich weiß es nicht. Deswegen spricht die Bibel auch im ersten Satz davon, dass Gott im Anfang, vor der Zeitrechnung, die Himmel schuf. Aber eigenartigerweise schuf er nur eine Erde. Er spricht nicht davon, Gott schuf die Himmel und die Erden. Das macht deutlich, dass die Erde auch der zentrale Treffpunkt Gottes mit seiner Schöpfung ist. Und wir uns nicht den Kopf darüber zerbrechen müssen, ob es auf anderen Planeten Leben und Lebewesen gibt. Nur weil wir so eine rostige Stelle da im Mars entdeckt haben, wo wir meinen müssen, das kann nur durch Wasser entstanden sein, wo Wasser war, da gab es einmal Leben. Das ist sehr wichtig, dass die Bibel ist so präzise, man muss sie nur sehr genau lesen. Das bedeutet, dass es wirklich um das zentrale Erlebnis hier auf der Erde geht. Die Begegnungsstätte Gottes, des Schöpfers mit dem Menschen, seinem Geschöpf. Es gibt einfach keine menschliche Erklärung für diese Tatsache, dass Gott im Anfang die Himmel schuf und die Erde. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung. Es ist einfach nicht möglich. Biblischer Glaube, ist der beweisbar oder kann ich ihn widerlegen? Der wissenschaftliche Beweis. Tja, wenn ich heute Abend, ich sage das einmal so, giftige Pilze gegessen hätte, ständig wahrscheinlich nicht hier, sondern ich käme ins Krankenhaus, die Ärzte würden feststellen, würden eine chemische Analyse machen, würden das mit Medikament, mit Röntgen oder was weiß ich feststellen, ich habe eine Vergiftung, sie würden mir den Magen auspumpen und sie könnten mir wissenschaftlich beweisen, dass ich ja eine Vergiftung habe. Aber die Schöpfung beweisen, wer kann das? Der Wissenschaftler ohne Gott, der sowieso nicht an Gott glaubt, der bleibt bei der Evolution. Oder der Chemiker, der Archäologe oder der Physiker. Welchen Beweis haben wir denn für die Schöpfung? Oder der Doktor und Professor, nichts gegen die Titel, sie sind sehr wertvoll in vielen Bereichen, aber sie werden auch oft missbraucht, eben weil man atheistisch, also gegen Gott ausgeht. Beweisbar oder zu widerlegen durch Theorien, Annahmen, Vermutungen, ich sagte es eben schon, Leitsätze und Hypothesen, die ich einfach aufstelle, ich sage, es gibt keinen Gott und damit basta. Ist biblischer Glaube beweisbar? Es gibt nur einen Beweis für die Schöpfung und gegen die Evolution, das ist der historische Beweis. Und diesen historischen Beweis fordert Gott selbst in der Bibel. Er sagt, ich bin Jahwe. Ich bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte. Ich alleine bin es, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Jesaja 44, Vers 24. Wenn Sie morgen früh davon sprechen, Sie waren gestern Abend hier in dem Zelt. Wer könnte das beweisen? Nur ein Augenzeuge, der Sie heute Abend hier gesehen hat. Sie können morgen zum Doktor gehen, können sagen, untersuchen Sie mich mal, ob ich gestern Abend im Zelt war. Der kann sich chemisch untersuchen, der kann sich physisch untersuchen, der wird nie feststellen können, wissenschaftlich, dass Sie hier in diesem Zelt waren. Es zählt nur der historische Beweis. Ich war dabei. Ich habe das gesehen, dass der da war. Und genau die Frage stellt Gott hier den Menschen. Wer war bei mir, als ich die Erde ausspannte und den Himmel machte und das alles ausbreitete? Er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt zu Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Wer hat ihre Maße bestimmt? Kannst du mir das beantworten? Wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und die Söhne Gottes jauchzten? Gott bringt dir selbst den Zeugenbeweis. Und wir wissen, dass Augenzeugen die wichtigsten Beweise sind bei einer Gerichtsverhandlung. Biblischer Glaube, der Augenzeugenbeweis. Hier nochmal ein wunderschönes Bild von der Erde, von der Marssonde, von der amerikanischen Marssonde aufgenommen. Die jubelnde Morgensterne, wer immer das gewesen ist, ich weiß es nicht. Waren es Engel? Auf jeden Fall, sie haben gejubelt, als Gott die Erde gründete und den Himmel ausspannte. Die jauchzenden Söhne und Engel Gottes, das waren Augenzeugen. Sie können das bestätigen. Wir lesen das. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Sterne ihre wunderbare Pracht. Die Augenzeugen. Die Sterne, die heute am Himmel stehen, bei diesem wunderschönen Himmel, sind Zeugen der Schöpfung. Gott hat alles gemacht. Jesus Christus ist der personelle, der persönliche und authentische Augenzeuge. Er nimmt 40 Mal Bezug auf die Schöpfung. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, denn in ihm, in Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde erschaffen worden. Also er ist dabei gewesen und er weiß, wovon er redet. Das Sichtbare und auch das Unsichtbare, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er hat sich nicht als Wissenschaftler in dieser Welt dahingestellt und hat gesagt, guckt euch das mal an, wie prima ich das alles gemacht habe. Er hat nur immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Schöpfung Tatsache ist, wenn die Menschen darauf zu sprechen kamen, auch mit ihren menschlichen Nöten. Jesus Christus wusste um die Erschaffung von Mann und Frau in der Schöpfung und dass das nicht vor Milliarden Jahren geschehen ist. Er wusste um die Harmonie der beiden Schöpfungskapitel in 1. Mose 1 und 2. In 1. Mose 1 wird uns ganz pauschal die Schöpfung in 6 Tagen geschildert und in 1. Mose 2 wird uns ganz im Detail die Schöpfung geschildert, wie Gott das gemacht hat. Und das zentrale Thema ist der Mensch, den er gemacht hat. Er gründet die Unauflöslichkeit der Ehe auf die historische Glaubwürdigkeit von 1. Mose 1 und 2. Mose hat euch wegen eurer Herzensherzigkeit den Scheiderbrief gegeben. Und dann sagt er, aber von Anfang der Schöpfung ist es nicht so gewesen. So ist es nicht von Gott vorgesehen. Er betonte die Unveränderlichkeit der geschaffenen Lebensform. Er sagte, guckt euch doch einen Obstbaum an. Kann der plötzlich Nüsse bringen, wo vorher Äpfel draufgewachsen sind? Matthäus 7, Vers 16 und 18. Er verwies auf Noah als historische Person und auf die Sintflut als eine historische Tatsache. Er sprach davon, und wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein, wenn die Ankunft des Sohnes des Menschen auf diese Erde ist. Die Menschen aßen und sie tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht bemerkten und die Flut kam und alle wegraffte. Wissen Sie, was mir an diesem Vers so erschüttert? Sie aßen und sie tranken, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht bemerkten. Sie ignorierten es einfach. Sie sagten, es gibt keinen Gott. Es gibt keine Sintflut. Der Noah ist ein Spinner. Sie bemerkten es nicht. Und dann kommt die furchtbare Tatsache und die Flut kam und raffte alle Menschen weg. So wird es auch am Tage des Sohnes des Menschen sein, wenn er kommen wird. In diese Welt, um sein Reich in dieser Welt aufzurichten. Das Gericht wird fürchterlich sein. Es wird schrecklich sein für die dann lebende Nation. Und wer nicht wie Noah dabei ist und gerettet ist für die Ewigkeit, er wird dann erschrocken da stehen und wird sein Gericht über seine Sündenschuld erfahren und wahrnehmen. Dann wird dieser Jesus, der als Weltenherrscher auf diese Erde kommt, sagen, geh von mir, Verfluchte, in das Feuer, das bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln. Ja, das Feuer der Hölle ist bereitet, dem Teufel und seinen Engeln. Gott will nicht, dass irgendein Mensch dort hineinkommt. Steht in Matthäus 25, Vers 41. Wer dort hineinkommt, geht freiwillig, aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb hinein. Der biblische Glaube ist ein verstehender Glaube. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind und dass das Sichtbare aus Nichterscheinendem geworden ist. Durch Glauben können wir das nur verstehen. Keiner zieht es in Frage, dass irgendwann 1805, 1806 der französische Kaiser Napoleon einen Krieg gegen Preußen, gegen Österreich geführt hat. Und 1870, 71. Aber wer war denn von uns dabei? Wir glauben es, weil es in Geschichtsbüchern steht. Keiner zieht in Zweifel, dass Nero gelebt hat oder Karl der Große, dass er da in Aachen zum Kaiser gekrönt wurde. Wer war denn von uns dabei? Wir glauben es. Es zählt nur der historische Beweis. Aber keiner von uns glaubt, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um die Welt zu retten und zu befreien. 6 Tage sollst du arbeiten und deine Arbeit tun. Und der 7. Tag soll ein Ruhetag sein für den Herrn, deinen Gott. Denn, und jetzt kommt die Begründung, in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Keine 6000 Jahre hat er gebraucht, sondern es sind 6 ganz normale 24-Stunden-Tage, wo Himmel und Erde und alles geschaffen wurde. Es steht das hebräische Wort Yom dort. Das bedeutet den 24-Stunden-Tag. 6 Tage sollst du arbeiten, weil auch Gott in 6 Tagen Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist. Biblischer Glaube ist notwendig zum Heil. Unmöglich ist es, ohne Glauben Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, die ihn vertrauen, ein Belohner ist. Es geht nur über den Glauben. Und dies ist das Wort des Glaubens, dass wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das Wort des Glaubens ist, Jesus mit dem Mund als Herrn bekennen. Niemand kann sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3. In dem Augenblick, wo ich Jesus als Herrn anrufe und ihm die Ehre gebe, dass er der Herr aller Dinge ist, kann ich in meinem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Denn ich habe es mit einem lebendigen Jesus zu tun, mit einem lebendigen Herrn. Und dann werde ich errettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das heißt, mit dem Herzen glauben zur Gerechtigkeit. Ich kann es nur mit dem Herzen, mit meiner Seele, mit meinem Leib, Seele und Geist in Anspruch nehmen. Herr, du bist größer als ich. Ich verstehe dich nicht in allem, aber ich will dir vertrauen. Ich will mich dir angeloben. Ich vertraue dir, dass du für mich keine Fehler machst, sondern dass du der Retter bist, der in diese Welt gekommen ist, um mich zu erlösen. Und mit dem Mund will ich das bekennen. Hier gibt es keine Schweigepflicht, sondern wir sind aufgefordert, davon weiter zu sagen, dass wir Christen sind, Kinder Gottes. Wer denkt, muss glauben. Nur der Mensch wurde im Bild Gottes geschaffen. Nur der Mensch ist das zentrale Geschöpf der Liebe Gottes. Damit ist auch die Erde der Mittelpunkt der Schöpfung. Nur der Mensch ist eine Persönlichkeit. Rückschluss auf einen persönlichen Schöpfer. Evolution ist unpersönlich. Und die Kernfrage ist, wie ist dann der Mensch zu seiner Persönlichkeit geworden? Über die Affenentwicklung, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Mensch verlor die Gemeinschaft mit Gott durch seinen Ungehorsam. Er wurde dadurch zum Sünder. Und Sünde ist etwas, was den Menschen von Gott trennt. Um die verloren gegangene Gemeinschaft wiederherzustellen, musste Gott einen Weg finden. Weil der Mensch dem Bilde Gottes geschaffen ist, musste Gott selber Mensch werden, um die Menschen zu erlösen. Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und Gott musste einen Menschen finden, der die Sünde wieder aus der Welt schaffte. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann kommt ein Satz, das ist vielleicht einer der höchsten Verse in der Bibel. Den, der Sünde nicht kannte, Jesus Christus, der Sohn Gottes, den hat Gott für dich und für mich, für sie, zur Sünde gemacht, damit wir vor Gott gerecht sein können, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gott selbst war in Christus. Er hing am Kreuz, der Gott der Liebe. Er starb am Kreuz, um die Forderung eines heiligen und gerechten Gottes zu erfüllen, der sagte, Tod dem Sünder. Der Gott der Liebe nahm die Schuld der ganzen Welt auf sich, die Schuld der Schöpfung, die verseucht ist durch die Sünde des Menschen. Und er ließ sich zur Sünde machen, den, der Sünde nicht kannte. Den machte Gott selbst zur Sünde und verurteilte sie zum Tode, damit wir vor Gott gerecht sein können. Wir wollen miteinander stille werden. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, noch einmal aufzustehen zum Gebet.